Ja, ich grüße euch herzlich mit dem Gruß Jesu, Friede sei mit euch. Vielleicht eine kurze Bemerkung vorab. Ich habe hier gehört, Sie, du. Also ich gehe manchmal beim Predigen ja in das Du hinein und ich hoffe, dass das dann auch okay ist für die, die lieber gesiezt werden möchten. Reformationstag. Morgen ist ja Reformationstag und viele wissen das ja, wie das entstanden ist. 1517 hat ja Martin Luther seine sogenannten 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg drangenagelt und hat damit die Reformation ausgelöst. Es ging dabei ja um diese Ablassgeschichte. Bei einem Ablass, da wurde ja für Sünden die Strafe, muss ich so sagen, beim Ablass wurde also die Strafe für Sünden erlassen. Und im Spätmittelalter, da entdeckten Päpste, dass der Ablass, dass man den ganz gut also auch so in klingende Münze umwandeln kann. Und man müsste den Leuten eigentlich nur ganz dramatisch das vorstellen, hier mit dem Fegefeuer, zeigen und so weiter, genug Angst machen und dann rollt der Rubel. So nach dem Motto, da gab es ja so diese Aussage, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und der Papst, der damals herrschte, das war ja dieser Papst Leo X., der hat also Geld gebraucht für den Bau des Peterdoms in Rom und der trieb dabei dann den Ablasshandel mit ganz großer Perfektion. Und seine Ablassbriefe, die wurden in ganz Europa wie Wertpapiere gehandelt. Martin Luther hat als Seelsorger gemerkt, oh Mann, diese Geschichte mit dem Ablass, das hat ganz verheerende Auswirkungen auf Menschen. Und durch das Studium der Bibel wurde ihm deutlich, das ewige Heil des Menschen bei Gott ist nicht durch Geld oder durch den Kauf von Ablassbriefen zu erreichen. Und deswegen war die erste These, die er aufgeschrieben hatte, wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, so will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete Buße sein soll. Martin Luther, er wollte keine eigene Kirche gründen. Es ging ihm um die Reformierung der Kirche, aber die damalige Kirche, die wollte sich nicht reformieren lassen. Und so, manche werden das wissen, wurde ja der Protestantismus nach schweren Auseinandersetzungen 1555 mit dem Augsburger Religionsfrieden offiziell anerkannt. Und wir nennen uns ja auch Freie Evangelische Gemeinde und evangelisch oder manche sagen ja auch Protestanten. Und wir haben von Martin Luther her, oder Martin Luther hat ja auch vier Grundlagen gebracht, die Reformation ausgelöst hat, die auch diese Reformation, oder ich will noch eins drauflegen, die das Leben eines Christen beschreiben. Und zwar einmal allein die Schrift, allein aus Gnade, allein aus Glaube, allein Christus. Und da wir ja morgen Reformationstag haben, machen wir jetzt mal so einen Schnelldurchgang durch diese vier Grundlagen der Reformation. Also das erste erstmal allein die Schrift. Also gegen die starke Betonung der Tradition in der Geschichte der Kirche, die der Katholizismus lehrte und praktizierte, setzte Luther die Auffassung, dass alles, was ein Christ glauben müsse und dürfe, sich aus der Bibel zu ergeben habe. Luther war von Hause aus Augustinermönch und er fand also Augustinus und die großen Männer der Kirche, da hat er sehr viel von gehalten, aber eine normative Kraft konnte er der Tradition nur zugestehen, wenn sie durch die Auslegung der Bibel gedeckt war. Und so hielt Martin Luther die Bibel für die höchste theologische Autorität. Und er war ja bereit, sämtliche seine Thesen so zur Disposition zu stellen, um sich auf Grundlage der Bibel widerlegen zu lassen. Aber seine Gegner haben diese Möglichkeit zunächst nicht wahrgenommen, sondern was haben sie gemacht? Sie forderten den Gehorsam gegenüber dem Papst. Aber da er seine Thesen jedoch auf die Grundlage der Bibel entwickelt hatte, die er zu diesem Zweck intensiv studierte, war die bloße Anweisung des Papstes für ihn keine ausreichende Instanz mehr, solange diese sich nicht auf die Bibel stützte. Und auf dem Reichstag zu Worms 1521, wo Luther alle seine Äußerungen gegen Papst und Kirche widerrufen soll, die endeten mit dem Satz: Mein Gewissen ist gefangen in dem Wort Gottes, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und manche haben vielleicht dieses super Bild von Luther so, wie er so steht und die Bibel, ja, ich kann nicht anders, mein Gewissen ist in Gottes Wort gefangen. Und da muss ich sagen, das ist ein Bekenntnis, ihr lieben Mitchristen, das kannst du nicht toppen. Warum nicht? Die verbindliche Grundlage für Glauben, für Lehre und für unser ganzes Leben, die kann nur die Bibel, das Wort Gottes sein. Denn die Bibel, die gibt die richtigen Antworten auf diese drei Grundfragen eines menschlichen Lebens. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich? Und die Bibel ist das offenbarte Wort Gottes. Gott hat sich offenbart, Gott hat sich herabgeneigt und gibt sein Wort in menschliche Worte inspiriert, eingegeben durch den Heiligen Geist. Und der Psalmist, einer der Psalmisten, der hat das ja mal so schön geschrieben, vielleicht kennt ihr diese Verse oder diesen Vers aus Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Und wenn ich, weißt du, manchmal sagen Leute, oh, ich würde gerne mal reden hören und so weiter. Ja. Lies die Bibel. Lies die Bibel mit betenden Herzen. Und bitte ihn, dass er durch seinen Heiligen Geist zu uns redet. Denn das tut er. Hier haben wir sein Wort schwarz auf weiß. Und ihr wisst ja auch, der Herr Jesus hat gesagt, Himmel und Erde sollen vergehen, aber mein Wort soll nicht vergehen. Und deswegen, also für Luther war klar, hier, das ist die Autorität. Das ist die Autorität für mein Leben. Das ist die Autorität für die Kirche, für die Gemeinde Jesu. Und durch das Studium der Bibel, gerade durch das Studium des Römerbriefes, hat er verstanden, was das mit der Gerechtigkeit Gottes ja auf sich hat. Dass wir nämlich vor Gott so als gerechte Leute gelten, ohne dass wir das überhaupt verdient haben, sondern dass das allein passiert durch unseren Glauben an die Erlösung, die durch Jesus Christus passiert ist. Und deshalb sind wir jetzt mal beim zweiten, allein aus Gnade. Jetzt war Luther ja Mönch und die Mönche, die waren echt so drauf mit ihrer Werkgerechtigkeit. Und sie waren so der Meinung, ja, ich kann vor Gott nur bestehen, wenn ich gute Werke bringe, dann wird Gott mich annehmen. Und beim Studium des Römerbriefes, da ging ihm auf, dass Paulus bei der Beschreibung der Gnade gar nicht um die von den Menschen durch gute Werke erworbene Gnade ging, sondern dass Gnade, jetzt pass auf, das ist ganz wichtig, dass Gnade ein Geschenk Gottes ist. Gott macht den Menschen gerecht, dass er also recht ist vor ihm, dass er richtig ist durch ihn, durch das Geschenk der Gnade. Haben wir gehört? Römer 3, 23. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. Wow. Das muss man sich zu Herzen gehen lassen. Luther hat das so auf einen Punkt gebracht. Ohn all mein Verdienst und Würdigkeit. Das ist also echt treffend formuliert. Ohne all mein Verdienst und Würdigkeit bin ich vor Gott gerecht. Und der Herr Jesus, der hat ja nichts anderes gelehrt. Ist klar, ich meine, habe ich ja gesagt, Luther hat seine Lehre ja aus der Bibel. Und wenn ihr mal schaut, Jesus, die gerade so diese Gleichnisse, die auch zeigen in Lukas 15, wie Menschen vor Gott gerecht werden, da ist nichts mit Werkgerechtigkeit oder so. Beste Beispiel da aus diesem Lukas 15 ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennen die meisten wahrscheinlich von uns. Dieser Sohn will sein Erbe haben, Vater gibt ihm das, er geht raus, haut alles auf den Kopf und landet zuletzt bei den Schweinen und denkt sich, Mensch, hier kann ich doch nicht bleiben, mir stinkt's. Ich will zurück zu meinem Vater und der kann mich ja einstellen als Knecht. Und dann geht er zurück und der Vater, er guckt ja immer so, ne? Und dann sieht er den Sohn kommen und was macht der Vater? Wie hat Jesus das so schön erzählt? Der rennt ihm entgegen und steckt ihm einen Ring an seinem Finger und sagt damit, hey, hallo, du bist doch mein Sohn. Und ich finde das so, ich finde das so treffend mit dem Entgegenlaufen. Weißt du eigentlich, dass das die einzigste Stelle in der Bibel ist, wo Gott läuft? Und wo läuft er hin? Dem entgegen, der sich von ihm abgeneigt hat. Boah, er läuft dem auf den zu. Ja. Weil er nämlich nach Hause kommt, weil er zurückkommt. Und er haut jetzt nicht eins drauf und sagt, habe ich dir doch immer schon gesagt. Ja. Sondern hier, komm, Festchen machen, Tierschlachten, schön essen. Wir feiern, du bist zu Hause. Siehe, mein Sohn ist tot, jetzt ist er wieder lebendig. Und hier hast du also diese Geschichte von Gnade Gottes und das ist es. Die Gnade Gottes, das ist doch voraus, wodurch wir leben. Deshalb war das so schön, dass wir das erste Lied gesungen haben, allein deine Gnade genügt. Ich weiß nicht, wie mancher von euch heute Vormittag hier sitzt. Vielleicht ist ja jemand unter uns, der macht sich einen Kopf und sagt, ja, bin ich denn überhaupt ein Christ? Komme ich denn in den Himmel? Ich will dir was sagen. Ich sage es dir mal ganz persönlich. Dass du in den Himmel kommst, dafür hat Gott in seiner Gnade gesorgt. Und dass er dich in deinem Sündersein annimmt, dass er dich gerecht spricht, obwohl du es ja nicht bist, ich auch nicht. Weißt du, das ist Gnade und das ist Geschenk. Und jetzt geht es ja bei diesem Geschenk geht es ja immer darum, ob ich es annehme. Können wir die Gnade annehmen? Du brauchst sie nur annehmen. Warum? Die Gnade ist ja da. Dass Gott das Heil für dich geschaffen hat in Jesus Christus. Das ist da. Und ich sag mal, ich möchte mal die ansprechen unter uns, die so, ja, immer so warten, vielleicht so, ja, ach Mensch, ich habe nicht so ein Gefühl, dass das so ist und so weiter. Weißt du, die Gnade ist da. Auch wenn deine Gefühle dir etwas anderes sagen. Auch wenn der Teufel dir etwas anderes einreden will. Nochmal, das Einzigste, was du zu tun hast, das ist das Heil in Jesus Christus anzunehmen. Und das ist Glaube. Und damit sind wir bei der nächsten Grundlage, allein aus Glauben. Der Jünger Johannes, der hat mal ein schönes Wort vom Herrn Jesus überliefert. Und zwar Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, und jetzt kommt's, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn die Bibel von Glauben spricht, dann meint sie mehr als so ein bloßes Fürwahrhalten des Heilshandels Jesu am Kreuz. Machen wir ja manche Leute. Wir haben in Horn, übrigens schöne Grüße von der Gemeinde in Horn, habe ich vergessen, ich lasse jetzt mal einfließen. Wir haben in Horn manchmal so einen Infostand auf der Straße und das ist manchmal echt interessant, wo manche, ja, sagst du, ja, Jesus ist für deine Sünden gestorben, ja, ja, und so. Ist irgendwie bewusster noch nicht mal, vielleicht mal sowas habe ich gehört und ja, kann sein und so weiter. Nein. Glauben meint, dass ich das Heilshandeln, was Jesus getan hat am Kreuz, für mich ganz persönlich annehme. Dass ich diesen Heilandsruf, Jesus hat ja mal gesagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dass ich das annehme. Jesus, ich komme zu dir, ich nehme das an. Ich nehme das an. Ich setze mein Vertrauen darauf. Und allein im Glauben kann ich die Gnade Gottes, die mir in Jesus Christus geschenkt ist, ich kann sie empfangen und ich kann darin leben. Nochmal zurück zu unserem Luther. Er litt und rang damit, sich Gottes Gnade durch eigene Anstrengung verdienen zu müssen, bis er... Nochmal zurück, Studium Römerbrief, bis er dadurch das begriffen hat, Römer 3,28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Ich habe da mal eine schöne Geschichte gehört von einem Pastor, der wurde zu einer Frau gerufen und diese Frau, die war echt total in innere Anfechtungen, So innere Unruhe. Und dann hört er sich so ihr Klagen eine Zeit lang an. Und dann hat er verstanden, was dieser Frau ein Problem machte. Und dann sagte er zu ihr, gute Frau, ich sehe, dass wir zwei ganz verschiedene Auffassungen vom Christsein haben. Die ihre ist die der drei Buchstaben. Und meine ist die der fünf Buchstaben. Und sagte er zu ihr, sie stellen in den Mittelpunkt das Wörtchen tun, T-U-N. Und ich halte mich an das Wörtchen getan, G-E-T-A-N. Und deswegen sind sie innerlich so unruhig, sind sie so bekümmert in ihrem Herzen. Sie fragen sich immer, was muss ich tun, um meine Schuld zu bezahlen, um meine Sünde loszuwerden? Um mir einen gnädigen Gott und die Gewissheit meines Heils zu verschaffen, was muss ich dafür alles tun? Und der Pastor sagte, ich dagegen freue mich. Ich freue mich täglich darüber, dass alles schon getan ist. Dass meine Schuld und Sünde getilgt ist durch das auf Golgatha vergossene Blut meines Heilands. Dass er meine Seligkeit erworben hat. Dass ich das nur zu ergreifen habe, was er für mich getan hat. Und dann sagt er, ja, das gibt mir Freudigkeit, das gibt mir auch Kraft in den Anläufen des Versuchers, der mal wieder kommt. Was bist du denn für ein Christ? Du willst Christ sein? Nein, ich kann diese Anfechtungen siegreich überwinden. Und wollen Sie Frieden und volle Heilsgewissheit erlangen, sagte er noch so zu ihr, so müssen Sie das Wörtchen tun fahren lassen und sich an das Wörtchen getan anklammern als ein Rettungsanker. Haben wir da alle begriffen heute Morgen hier? Ganz wichtig. Deswegen hier gleich, das ist ja nicht zu toppen, dass wir hier morgen Reformationstag, Martin Luther, Heil und so, Abendmahl feiern. Warum? Weil, wenn du gleich von dem Brot isst und aus diesem kleinen Kelch trinkst, dann darfst du das wirklich wissen, für dich, und jetzt pass auf, für dich ganz persönlich, guck nicht nach rechts und links und wer das jetzt nimmt und nicht nimmt, interessiert keinen. Der Mensch soll sich sowieso selber prüfen, ob er es nimmt, hat der Paulus gesagt. Aber du kannst persönlich nehmen und du kannst dich freuen und du kannst dir sagen, ja, so wirklich, so real ich jetzt von diesem Brot esse und aus diesem Kelch trinke. So real, so wirklich ist Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben und hat den neuen Bund aufgerichtet durch sein Blut, diesen Bund, die Verbindung mit Gott. Welcher ist ein Gnadenbund? Hey, hallo, wir sind verbunden mit Gott und Bund, der neue Bund in seinem Blut, Bund ist immer Verbindung. Hey, Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und deswegen, schön, dass wir gleich mal feiern. Ich sehe jetzt, das ist eine Uhr, okay. Also machen wir jetzt, das wollte ich noch sagen, weil manche sind ja so drauf und sagen, ja, hallo, was ist denn mit der Glaube ohne Werke, ist doch tot. Das stimmt. Aber wir müssen das aber anders sehen. Das Heil kannst du nicht durch Werke fassen. Aber wenn wir das im Glauben fassen, wenn wir das annehmen, dann wird nämlich das andere auch wahr werden und passieren, wo Paulus schreibt, wir sind sein Werk geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken. Wir müssen eins begreifen, und ich glaube, ihr habt das schon begriffen, das wurde euch wahrscheinlich auch schon hier mal gelehrt, aber ich will es nochmal wiederholen. Im geistlichen Leben, im Christsein, gibt zuerst immer den Indikativ. Also hier, Schule und so, Indikativ, ne? Das ist ja die Wirklichkeitsform. Und es gibt erst den Indikativ und dann kommt der Imperativ. Das kannst du schon an den 10 Geboten sehen. Wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ja, sagt er gleich, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Nein, was sagt er? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft erlöst hat. Rettungshandeln Gottes. Erster Indikativ, das Rettungshandeln Gottes. Und das ist da und das nehmen wir an. Und dann sagt Gott, ja, weil ich das getan habe, darum brauchst du keine anderen Götter neben mir zu haben. Und Paulus, der gleiche Gedanke hast du ja im Neuen Testament. Wenn du die Briefe liest, dann begrüßt er sie mit den Heiligen in Christus, mit denen also, dessen Leben heil geworden ist, durch Jesu Heilshandeln am Kreuz. Das ist indikativ. Ihr seid alle, wenn ihr Jesus angenommen habt, Geheiligte. Indikativ. So, und wann kommt dieser Imperativ? Mit diesen Werken. Das kommt dann später, wenn Paulus dann zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt Kolosserbrief, dann sagt er, ja Leute, weil ihr das Heil habt, darum zieht den neuen Menschen an. Verstehst du? Das ist so wichtig. Weil wir manchmal so ein gesetzliches Christsein, wir machen erst das, nein, wir nehmen erst das Heil an und leben dann aus der Verbindung, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn heraus. Und dann werden wir hineinkommen in diesen Dingen, dass wir die Werke auch tun, die der Herr will. Ich sag mal mehr, mal weniger. Aber was passiert? Wir kommen in die Schule Gottes hinein und Jesus nennt das Jüngerschaft. Ich könnte jetzt noch länger, aber das wollen wir jetzt nicht mehr, das ist auch nicht das Thema. Nur das Heil ist erstmal überhaupt nicht, das ist erstmal wichtig heute Morgen, nicht durch Werke zu erreichen, sondern allein, sie ist Gnade und angenommen. Und jetzt kommen wir zum Letzten, wodurch das Ganze allein Christus. Und da muss man sagen, allein Christus ist der das Heil, der die Erlösung, der uns mit Gott versöhnt hat. Und nichts und niemand kann das tun. Petrus hat das ja mal so schön ausgedrückt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, wo er sagt, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und für Luther war klar, es gibt kein Mittler zwischen Gott und den Menschen, Mittler, keine Kirche, kein Papst, keine Maria, keine Heiligen, sondern allein Jesus Christus ist der Mittler ist zwischen mir und Gott. Nur Jesus, Jesus allein. Und in seiner christlichen Unterweisung, da sagt er, Martin Luther sagt da, ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf das ich sein Eigen sei. Und in seinem Reich und deinem Lebe und dem Diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit, das ist gewisslich wahr. Dem möchte ich auch nichts mehr hinzufügen, das wirklich gewisslich war. Und deswegen, denkt daran, für unser Leben, damals für die Reformation, aber auch für unser persönliches, für dein, für mein persönliches Christsein, wenn wir diese vier Grundlagen leben, das ist das Beste, was wir für unser Leben tun können. Das ist gut für Leben und damit muss man sagen, dass sie auch gut sterben. Also, bitte dran denken, allein die Schrift, allein aus Gnade, allein aus Glaube, allein Christus. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, es ist echt klasse, dass du dem Martin Luther die Augen geöffnet hast durch deinen Heiligen Geist und dass er diese Dinge erkannt hat durch dein Wort, worum es wirklich geht. Und ich möchte dich für uns bitten, für unsere Christenheit, dass diese vier Grundlagen uns doch voll bestimmen in unserem Leben, in unserem Alltag, mit unseren tausendfachen Herausforderungen, die auch mancher sicherlich hier hat und in der nächsten Woche wieder haben wird. Aber dein Wort ist da, deine Gnade ist da und mit unserem Glauben hängen wir uns daran. Und über allem stehst du, Jesus, als Herr, als unser Herr, der uns nicht im Stich lässt, der gesagt hat, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Vielen Dank, dass du das ewige Heil für uns erworben hast, dass wir mit dem Vater versöhnt sind und dass wir das auch jetzt in diesem Abendmahl feiern dürfen. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Amen.